Willkommen zum Snogsalting Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Leute, willkommen zum neuen Podcast. Wir haben heute den PPC-Experten in Deutschland hier. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil so vor, ich würde sagen, so ein, zwei Jahren war ich da schon auch mit vorne mit dabei. Und das Thema, wer mich jetzt schon und Snox länger verfolgt, macht mir einen Riesenspaß. Deswegen habe ich auch einen Riesenspaß, dass du jetzt hier bist, Flo.
Ja, moin Johannes. Ich freue mich mega, dass wir uns mal persönlich sehen
und echt
dass
ich so?
Heute hier bin.
Ey, ich habe heute Morgen zu meiner Freundin, zu Belinda, habe ich so, wir stehen immer auf und trinken zusammen morgens den Kaffee und dann sagen wir mal, ey, was geht heute ab? Und dann habe ich gesagt, ich nehme heute einen Podcast auf mit Flo. Ich kenne ihn irgendwie seit ein, zwei Jahren, aber jetzt zum ersten Mal sehen wir uns.
Wir wohnen einfach zu weit auseinander. Ich komme aus dem Norden, Lüneburg, und du hier aus Mannheim. Da, und während Corona reist man halt nicht, messen und so, aber das hat sich jetzt ergeben und ich bin ja, mega happy, dass das klappt.
Geil, wo warst du davor?
Gestern und so.
Gestern, ja.
Auf einer Konferenz, eine Messe war das in Frankfurt. Und jetzt kurzer Abstecher hier bei dir, freut mich mega. Und dann geht's nach Leipzig, da ist der Seller Day. Ja, genau. Also on the road.
Krass, wenn ich höre, diese ganzen Messen und so, ja. Das ist doch auch irgendwie buchstäblich dafür, wie sich diese ganze Szene entwickelt hat und wie riesig das ist. Also es gibt jetzt Platz irgendwie für 4, 5 Amazon-Messen im Jahr, das ist doch crazy, ne?
Ja, das und wahrscheinlich kannst du die noch spezieller machen einfach, dass du irgendwann mal so eine Amazon-Advertising-Messe machst oder Konferenz oder so, das wird total funktionieren, auf jeden Fall.
Also ist das euer Plan,
dann? Nee. Wer weiß, nein. Jetzt hast du es rausgekommen? Nein. Nicht geplant. Aber grundsätzlich merken wir halt schon so, dass Bedarf da ist an Wissen, an ja, Wissensaustausch, deswegen Webinare und so, Podcasts, das funktioniert halt alles, weil, wie du schon selber sagst, es gibt so viel krassen Mist, der da einfach immer passiert und da musst du halt am Ball bleiben und willst dein Wissen teilen. Dafür sind solche Formate super.
Geil. Du bist hier als Amazon-Experte, ja. Aber angefangen bei dir hat es ja eigentlich ganz anders, oder? Eher aus so einem Google-Universum.
Ja.
Was hast du eigentlich da vorgemacht? Wie ist so ein bisschen deine...
Also.
Buchaufschlag.
Lehnt euch mal zurück. Nein, ich habe promoviert.
Krass.
In Lüneburg in relativ kurzer Zeit. Habe da geforscht an statistischen Modellen rund um die Online-Werbung. Da ging es darum, Kaufwahrscheinlichkeiten vorherzusagen. Auf Nutzerbasis und auf aggregierten Ebenen, so wie auf Keywords beispielsweise. So. Und das haben wir am Institut gemacht in Lüneburg. Da habe ich meine Co-Founder kennengelernt und haben dann überlegt, lass mal das alles zusammenschmeißen, was wir da so machen und eine Company draus machen. Und das war 2013, 2014 haben wir gegründet, glaube ich, ja. Und da haben wir gesagt, okay, boah, Gebootstrap, keine Ahnung, wie irgendwie was funktioniert. So. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, der größte Hebel, das Ding kann gut Vorhersagen machen. Der Algorithmus, den wir da gemacht haben, haben keine Kohle. Lass mal so ein kleines Tool machen, was tatsächlich die Gebote optimiert für den größten Werbemarkt da draußen. Das war Google und ist immer noch Google. Und damit sind wir gestartet, hatten echt von Anfang an guten Lauf, konnten ja, mit unserer Performance überzeugen und sind dann...
War das schon damals sowas genau, wie es jetzt heute ist, dass man Gebote irgendwie täglich, wöchentlich anpasst?
Ja, genau. täglich, genau. Und das war schon unsere USP. Hey, wir connecten uns mit einem Google-Konto, laden die Daten runter und spielen sie zurück und du sagst, welche Ziele du hast und dann performt es besser. So.
Gab es damals schon, also wart ihr da in Deutschland so mit die Ersten, gab es schon was anderes?
Also total naiv, das gegründet zu haben, rückblickend, weil der Markt schon total gesättigt war. So, also hätte ich mehr Research gemacht, hätte ich wahrscheinlich mehr Respekt gehabt davor, weil es gab halt schon, ich meine damals so ein IntelliAd, ein Adobe und ganz viele, Marin und so weiter. Und dann kommen wir da als so Pupsbude an, irgendwie so, hey, wir wollen auch gerne mal, können wir... So, ja, und dann, Naivität, absolut richtig geil, auf jeden Fall das gemacht zu haben, weil das so eine Nische war, die wir dann besetzt haben. Die anderen Tools waren viel mächtiger, größer, konnten viel mehr. Und wir haben gesagt, hey, wir können eine Sache, Gebote berechnen und das ist unsere USP und das machen wir besser als alle anderen. Niedrige Einstiegshürde für unsere Kunden und dann konnten wir mal beweisen, was wir können und so sind wir dann gewachsen. Ja.
Wie lange war diese Phase, dann sind wir einfach mal gewachsen?
Das hat schon dauert. Also der Hockeystick ist erst in den letzten ein, zwei Jahren gekommen, ehrlicherweise. Und ich meine, uns gibt es jetzt bald, uns gibt es 7,5 Jahre. Es war ein relativ entspanntes Wachstum, würde ich sagen. Solide gewachsen die ganze Zeit, profitabel und echt dazugelernt, wie so ein Unternehmen zu führen ist, aufzubauen und so weiter. Und ja, das hat schon aber 4-5 Jahre gedauert und haben da richtig coole Kunden auch gewonnen, muss ich sagen. Ne? Also sind dann ja auch mit einem About You zusammengekommen und richtig dicke Fische und es hat richtig Laune gemacht und haben dann aber auch gesagt, hey, das Google-Tool ist jetzt soweit rund fertig, das ist in seiner Nische platziert und dann haben wir gesagt, ja, machen noch ein zweites Bein, Standbein und das ist das Amazon-Tool und da war für uns klar, okay, das wird richtig geil, das Thema. Nicht jetzt, 2018 sind wir damit in der Beta raus, ist halt jetzt mega angesagt, mega wichtig, wissen alle, glaube ich, die bei Amazon verkaufen und das, darauf haben wir halt gesetzt. So, ne? Ja.
Wir gehen gleich auch ganz tief noch in das ganze Thema Amazon-Werbung rein, wo unsere beide Heimat ist. Aber nochmal, du hast das jetzt eben so schnell abgetan. Mhm. Wie war für dich auch als Person, finde ich immer spannend, so der Shift vom Wissenschaftler im Endeffekt zum Unternehmer, oder? Also wenn man promoviert, ist man ja in der vom Wissenschaftler, meine Schwester promoviert auch und ich rede oft mit dir und wie unglaublich anspruchsvoll auch so eine Doktorarbeit etc. ist. Ich glaube, für meine Schwester wäre es jetzt auch eine riesengroße Mammutaufgabe, auf einmal ein Unternehmen irgendwie aufzubauen. Das ist ja zwei ganz verschiedene Paar Schuhe und ganz unterschiedliche Ziele und das stelle ich mir auch nicht einfach vor jetzt bei euch, wenn ihr alle promoviert habt oder irgendwie aus der wissenschaftlichen Richtung kamt und dann macht man mal ein Unternehmen.
Ja, wir waren aber tatsächlich alle mit dem Mindset schon relativ praxisnah irgendwie unterwegs und mir persönlich war klar, okay, dass dieser universitäre Rahmen schon ein bisschen lahm ist und also dieser ganze Review-Prozess mit den Papern und so und oh nee, also es ist geil, wenn du erfolgreich bist, aber du bist auch echt abhängig davon, dass du auch, muss auch richtig Glück haben, so, ne, und bin gut durchgekommen und so, aber mir war klar, ne, ich habe keinen Bock da irgendwie jetzt, in meinem Büro die ganze Zeit alleine rumzuforschen und, gute Zeit, aber mir war klar, nee, ich habe Bock mit Leuten was Geiles zu machen und mich für die, ich meine, das Thema war ja das Gleiche, es war Online-Marketing, was ich da gemacht habe, aber halt Grundlagenforschung so ein Stück weit, ne, aber mir war klar, dass, hey, lass mal irgendwie gucken, wie wir das auf die Straße bringen und Leute damit helfen können, deswegen war ich, glaube ich, eher immer Unternehmer im Kopf, so, der aber mal so ein paar Jahre reingetaucht ist, ist in so eine richtige Nische und so ein bisschen Grundlagenforschung einfach gemacht hat, die jetzt halt am Ende auch wichtig war für unsere Company. Ja.
Du hast es auch ganz leicht gesagt, ihr seid dann mit About You zusammengegangen. Ja. Ihr wurdet, so nimmt man das der Presse, wurdet von About You gekauft. Kannst du da ein paar Worte zu verlieren?
Ja, kann ich auf jeden Fall machen. Das ist jetzt auch schon über 2 Jahre her.
Crazy.
Ja. Ja, krass. Es fühlt sich überhaupt nicht so an. Also, wir haben Ende, 2018, 2019, war das wirklich so? Ja, es ist 2019 gewesen, glaube ich. Ja, haben wir mit Tarek und Co. gesprochen von About You, waren vorher aber schon lange Kunde bei uns und haben gemerkt, dass, also es ist ein großer, wichtiger Kunde für uns gewesen die ganze Zeit, haben natürlich auch dann entsprechende Sichtbarkeit gehabt bei uns und Betreuung und einen engen Austausch und haben halt gemerkt, dass es grundsätzlich super launig ist und dann kam irgendwann die auf uns zu und hey, ihr macht ja echt geile Sachen, könnt ihr euch das vorstellen, uns da mehr enger zu supporten und mit uns zusammen Technologie zu entwickeln und die sind ja auch sehr datengetrieben, total techlastig und so und Hamburg-Lüneburg ist ein Katzensprung und wir hatten das gleiche Mindset und haben dann gesprochen und überlegt, wie wir das machen können. Uns war wichtig, dass wir immer eigenständig bleiben als AdFriends und sind wir das bis heute, können und machen, was wir wollen, solange das irgendwie gut funktioniert und es funktioniert gut. deswegen ist das ganz cool. Und ja, dann haben wir 2019 das Unternehmen verkauft und wir sind jetzt immer noch dabei und ist auch geil, macht mega Laune. Und sich mit Tarek und Co. auszutauschen, das hat auch nochmal einen Schub gegeben, ne? Also weil Vollblutunternehmer Tarek natürlich. Und das hat bei mir im Kopf nochmal einiges verändert tatsächlich. Viel mehr Chancen, Nutzen, Risiken, nicht drauf geschissen, aber halt, die dürfen, das ist halt was anderes, wenn du weißt, dass da keiner mehr ist, der dich auffangen kann. So. Und jetzt zur Not wäre da jemand da. Nicht, dass wir es brauchen und haben wir nie gebraucht und sieht überhaupt nicht danach aus, aber es ist einfach ein ganz anderes Mindset, wie du dann irgendwie Chancen nutzt und Sachen angehst. Ja.
Wie eng ist da die Zusammenarbeit? Macht ihr jetzt auch für About You irgendwie deren gesamtes Google-Konto oder macht ihr, als wäre es halt ein anderer Großkunde, man guckt nur halt vielleicht zweimal mehr drauf? Oder?
Ja, genau, tatsächlich, genau so. Ist immer noch ein wichtiger Kunde, es ist nicht exklusiv. Na klar, wenn die Feature-Anforderungen haben, dann hat das natürlich eine gewisse größere Sichtbarkeit und Dringlichkeit bei uns natürlich. Aber alles in allem ist es schon eigentlich einfach ein großer Kunde für uns, was jetzt unsere Produkte angeht. Natürlich vor allem Google. Amazon ist jetzt nicht so relevant bei denen. von daher ist das so.
Google, das ganze Thema. Wir selber machen Google Ads und tatsächlich nutzen wir euch da gar nicht. Müssen wir mal gucken, ob das nicht sinnvoll ist. Wenn ich Google jetzt so beobachte aus Performance-Marketing-Sicht, da haben die ja selber enorm viel gemacht in den letzten Monaten, Jahren. Da kannst du viel mehr zu sagen, dass sie quasi das, was ihr macht, auch schon selber machen mit automatischen Geboten. Und dann kann man auch ein Ziel angeben, etc. So optimieren wir tatsächlich auch unsere Kampagnen. Also unsere Erfahrung ist so irgendwie ersten 4 bis 8 Wochen vielleicht in Richtung Klicks maximieren, dass du ein bisschen Traffic hast, aber dann so ein, ich weiß gar nicht, wie das in Google heißt, aber Target ROAS oder sowas eingeben. Das funktioniert bei Google schon extrem gut. Wie ist das für euch so? Dieser, ihr kommt aus dem Google-Markt, merkt aber, Google implementiert eure Features sehr natürlich selber rein. Merkt ihr das extrem, dass die Kunden da, also ist Google für euch eher ein tendenziell aussterbender Markt oder sagt ihr, nee, überhaupt nicht, da ist immer noch absolut Bedarf.
Ja, also Google ist schon der größte Wettbewerber für uns in dem Google-Markt, so, auf jeden Fall, weil die unheimlich stark sind. Man muss sagen, als wir an den Markt gegangen sind mit unserem Google-Produkt vor 7 Jahren, da gab es das auch schon, es war bloß schlecht, hatte einen mega schlechten Ruf und das hat sich vor 3-4 Jahren geändert und Google hat erkannt, okay, um im Wettbewerb, um die anderen Werbenetzwerke zu bestehen und möglichst viel Geld verwalten zu können, muss ich auch geil das optimieren für meine Kunden. Und deswegen sind sie richtig gut da drin geworden, muss man sagen. Sind unsere große Wettbewerber da. Und das ist für uns in dem Google-Business natürlich ziemlich schwierig, weil wir da nicht so viel können wir jetzt im Amazon-Universum, weil wir da vor allem uns aufs Bidding konzentrieren. Es ist 1:1 quasi austauschbar. Aber es gibt trotzdem Fälle, in denen das trotzdem besser funktioniert. Wir sind da beispielsweise mit einem Partner zusammen, der Kampagnen erstellt, sehr granular und wir diese granularen Informationen verstehen können und besser steuern können, als das jetzt, wenn du da jetzt das Google-Bidding rüberpacken würdest. Granulare Struktur bei Google ist wichtig, um geile Anzeigen, Texte zu schreiben, die genau zum Keyword passen und zur Suchanfrage. Und die Kombination dann mit unserem Bidding, was das versteht und damit umgehen kann, ist so eine Nische, in der das dann noch funktioniert. Aber grundsätzlich out of the box ist es echt schwierig, muss ich sagen. Ja. Ist schon Google sehr stark geworden.
Also würdest du nicht sagen, jetzt wir als Snox, wäre es jetzt kein crazy Mehrwert, wenn wir von dem Google Bit Automation auf euch also umschreiben würde?
Kommt auf die Kampagne an, ehrlicherweise. Also wenn das eine Kampagne mit einem Keyword ist, da können wir halt nicht viel optimieren, weil es dann am Ende das Gebot ist und ein paar Gebotsanpassungen, die wir dann steuern können. Wenn du aber Boxershorts beispielsweise in verschiedensten Kombinationen anfängst einzubuchen, mega in den Mid- und Longtail reingehst, mit Farben, Größen und so weiter, Da wird Google schwächer und wir stärker, weil wir trotzdem diese Informationen gut aggregieren können und verstehen können und Google da nativ nicht so gut drin ist. Und da können wir dann noch bestehen. Aber dafür müsste ich mir dein Konto angucken, um das beurteilen zu können. Also weil Google halt hinter diesem ein Keyword ganz, ganz viele Informationen hat zu den einzelnen Nutzern, die da unterwegs sind. Diese Informationen stehen uns nicht zur Verfügung, sondern wir haben nur die Keyword-Informationen. Und deswegen, wenn viele Informationen in dem Keyword selber drin sind, weil es sehr granular aufgesetzt ist, dann können wir auch bestehen und gut performen.
Da sprechen wir gleich nochmal. Unsere Google Ads macht ja Touchpoint, der liebe Simon. Müssen wir mal schauen, ob das irgendwie sinnvoll ist. Kannst du sagen, wie viel Prozent von eurem quasi Tool-Umsatz kommt jetzt über Google-Konten und wie viel quasi über Amazon-Konten?
Der Großteil ist schon Amazon.
90% dann so?
Ja, nicht ganz. Aber schon groß. Also mehr als die Hälfte.
Aber ist doch auch crazy, wie ihr euch dann auch als Firma, als AdTech-Firma dann in den letzten 5 bis 7 Jahren, was du jetzt gesagt hast, wie krass ihr euch transformieren musstet. Also hättet ihr den Schritt, seit wann macht ihr Amazon? 2-3 Jahre sowas?
Wir sind mit einer Beta 2018 raus, aber richtig ernsthaft 2019. Also seit 2 Jahren, ja.
So wie,
krass. Das oder? Fühlt sich mega lang an, ehrlicherweise. Also wenn ich fühlt sich an, als wenn ich immer nur Amazon mache jetzt irgendwie, aber ja, genau. Aber ja.
Wie war die Transformation für euch? Weil anders gesagt, hättet ihr 2018, 2019 den Schritt nicht gemacht, dann wird es euch gerade echt schlecht gehen oder ihr hättet echt riesengroße Probleme. Mhm. Das ist ja auch crazy.
Genau, aber man muss auch sagen, wir hätten dann einfach noch andere Sachen im Bereich Google gemacht. Also abseits vom, wir machen nur das Building, sondern hätten da dann auch weitere zusätzliche Services oder Automatisierung angeboten. Aber für uns war klar, nee, das ist schon rund, wie es ist, das Google-Ding, und wir verschlimmbessern es, wenn wir da jetzt noch weiter ranbatschen und Sachen, Funktionen reinhauen, die da nicht reingehören. So. Und dann war für uns klar, hey, jetzt haben wir eine Mannschaft von 20 Leuten seinerzeit, jetzt haben wir ein paar Ressourcen, jetzt können wir mal das neue Tool auf dem neuen Marktplatz richtig groß denken und nicht nur mega nischig, sondern komplett Amazon Advertising durchspielen und geil machen mit alles, was du halt brauchst. Und ja, das war dann für uns klar, dass wir das machen und nicht noch irgendwie was rantackern an das Google-Produkt. Sondern haben dann einfach ein neues Tool gebaut und haben darauf gewettet, dass Amazon halt größer wird und wichtiger und dass die auch das Amazon-Werbespiel, dass das relevant wird. Und ja, war halt eine gute strategische Entscheidung, muss man sagen, ja.
Hat diese Entscheidung lang gebraucht oder war es so eine Bauchentscheidung oder einfach so, ey, fuck, ich habe jetzt Bock auf was Neues, let's do it?
Ja, das war schon, wann haben wir das entschieden? Weiß ich gar nicht, auch 2018, 2017, also schon relativ früh. Also, weil das ist ja, wenn du anfängst, ja, lass mal entwickeln und dann musst du das erstmal verstehen, wie funktioniert Amazon, was ist der Unterschied, was ist Gemeinsamkeiten zu Google und so weiter. Das heißt, das brauchte trotzdem ein bisschen Vorlaufzeit, aber wir haben einfach auf unser eigenes Kaufverhalten geschaut. Und haben halt, nee, ich kaufe eigentlich nur bei Amazon. Ja, ich auch. Ja, wächst auch mega. Okay, gut. Und dann haben wir gesehen, okay, doch Werbung. Ja, aber ist echt noch schlecht. Das wird schon richtig wichtig. Ja, okay, gut, lass machen. Es war auch wieder naiv, Bauchgefühl und aber gut. So ist es halt, ne? Also das Bauchgefühl kommt ja aus Erfahrung und du siehst was und interpretierst es dann. Und ja, so. War gut, ja.
War das für About You auch gar kein Problem, weil somit konntet ihr ja quasi jetzt, was euer Hauptprodukt ist, damit könnt ihr ja About You in dem Sinne gar nicht mehr helfen. Hast du selbst gesagt, die sind eigentlich ein eigener Marktplatz. Mhm. Ihr stärkt vielleicht sogar ein Ticken die Konkurrenz in einer Kategorie. War das für About You ein Problem oder haben die gesagt, ey, für euch ist es die beste Entscheidung?
Ja, nee, ist überhaupt gar kein Problem. Tatsächlich, weil sie uns als Company an sich bewerten und anschauen und gleichzeitig muss man ja sagen, ist das ja trotzdem sehr nah dran noch an dem, was About You macht, sei es About You macht selber Werbenetzwerke oder Werbeplatz, was sie ja schon haben, aber wenn man das jetzt nochmal größer denkt, dann können wir das supporten und wir sind quasi derjenige, der das baut, zum Beispiel. Das ist so ein Ding und natürlich haben wir einfach jetzt bei uns aktuell 70 mega kluge Köpfe, die eventuell einfach auch mal bei About You supporten können, bei bestimmten Fragen oder wenn wir mal doch was für die schrauben sollten, irgendwann mal. Also ist jetzt nicht so, aber dann haben die da einfach jetzt echt ein cooles Team.
Geil. Okay, dann gehen wir doch mal rein in die Amazon-Welt.
Mhm. Und da, ja, geil.
Geil. Sehr gut. Ihr habt angefangen, habt das Ding entwickelt und am Anfang Bid Automatization. Wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vielleicht kannst du nochmal für die Leute, die es noch nicht jetzt oft gehört haben oder auch nicht kennen, wie würdest du Bid Automatization, keine Ahnung, deine Mutter oder so erklären?
Okay, Mama, hör mal zu. Grundsätzlich weißt du ja, dass die dass die Anzeigenplätze bei Amazon und wie bei Google versteigert werden. Und du kannst da entscheiden, wann du gelistet wirst mit deinen Anzeigen und je mehr du bereit bist, dafür zu bezahlen, desto höher wirst du gelistet und kriegst auch mehr Traffic. Und am Ende ist es halt nicht nur eine Entscheidung für ein Produkt und für eine Suchanfrage, sondern du hast halt Hunderte, Tausende, Zehntausende und das ist auch erstmal okay, cool, ja, warum? Immer auf eins, ist doch klar. Nee, ist nicht klar, weil natürlich so ein Klick 5 Euro kosten kann, 10 Euro kosten kann. Und wenn dahinter die Kaufwahrscheinlichkeit, also der Kauf des Produkts nicht passt oder der Warenkorbwert nicht passt, dann bist du ganz schnell unrentabel. Und was wir machen ist, oder was Bid Automation oder Optimization macht, ist zu schauen, okay, welche von den ganzen Suchanfragen, Keywords, Targets, alles, was du einbuchen kannst bei Amazon, funktioniert eigentlich wie gut für deine Anzeigen, für dein Produkt und was ist der erwartete Umsatzwert und wie viel darf ich eigentlich für diesen Klick investieren, damit du am Ende deinen Acos von 10, 20, 30, was immer du auch hast, erreichst. Total trivial eigentlich, ist aber, ist es überhaupt nicht.
Nee.
Weil es sind mega viele Schleifen, die du durchdenken musst und tackeln musst, aber das ist es eigentlich. Darum zu, du musst die Frage beantworten, wie viel bist du bereit für einen Klick, für eine bestimmte Suchanfrage, für einen bestimmten Placement zu bezahlen, damit du am Ende dein Ziel erreichst. Das ist es. Ja.
Sehr geil.
Ja, und das musst du halt jeden Tag anpassen, weil Markt ändert sich, deine Preise ändern sich, Wettbewerb ändert sich und
ja. Wie viele Parameter nehmt ihr quasi für eine Entscheidung rein? Du hast gesagt, gerade der Markt verändert sich, die Preise verändern sich. Also was sind so, euer Algorithmus, nennen wir den mal jetzt so, was bezieht er in seine Entscheidung jeden Tag mit rein?
Also grundsätzlich sind es drei Komponenten, die dafür in Frage kommen und die in sich dann wieder sehr komplex sind. Das eine ist, die Kaufwahrscheinlichkeit müssen wir berechnen. Dann müssen wir berechnen, wie hoch ist der erwartete Umsatzwert und wie hoch ist das Gap zwischen deinem Gebot, was du setzt und das, was du tatsächlich bezahlst. Weil es ist eine Zweitpreisauktion, du bietest 1 Euro, zahlst aber nur 80 Cent. So, und du willst ja am Ende, kalkulierst du immer auf den Klickpreis. Und vielleicht muss ich aber auch, weil der Wettbewerb gerade so dynamisch ist, 2 oder überhaupt nicht dynamisch, kann ich 2 Euro bieten für 80 Cent Klickpreis. Manchmal ist es auch so ein krassen Gap, das musst du auch mitberechnen. Und wenn es jetzt um die Kaufwahrscheinlichkeit geht, das erste, was ich meinte, dann ist es zum Beispiel so, musst du fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass es jetzt erstmal zu einem Kauf führt? Und das ist halt mega komplex am Ende, weil du fragen musst, okay, dieses Keyword, um das es jetzt gerade geht, wie habe ich überhaupt Daten da? Okay, auf diesem einzelnen Keyword, die gucken wir uns an. Sind da genug Daten? Okay, sind es. Vielleicht gab es da 30 Klicks in total. Wie alt sind diese Daten? Guckst du zurück. Sind die Daten aus der aktuellen Woche? Sind die aus dem ganzen Jahr? Du willst natürlich auch auf Trends reagieren. Aktuelle Daten sind immer wichtiger als die alten Daten. Dann
guckt ihr euch dann nur die PPC-Daten an oder auch organische Sachen?
Nur PPC-Daten, okay. Aktuell noch. Das kommt nächstes Jahr wahrscheinlich, dass wir die noch ranflanschen und mit berücksichtigen. Aber auch da kannst du halt schon sehr viel lernen. Beispielsweise aus der Hierarchie. So, wenn du sagst, okay, gut, dieses Keyword liegt in der Anzeigengruppe, hat den Match-Type, ist so und so lang und fragst dich, okay, gut, wie gut funktioniert das jetzt? Wie viele Daten sind da? Zu wenig? Oh gut, dann fängst du an, das anzureichern. Guckst du auf andere Keywords in der gleichen Anzeigengruppe und gehst das so, wanderst hoch, diesen Baum hoch, aber darfst auch nicht zu weit hochgehen, weil irgendwann hast du genug Informationen, um zu sagen, okay, nee, Kaufwahrscheinlichkeit ist 2,3%. Du bist dir sicher. Und genau das schaffen wir halt absolut geil dynamisch, um zu sagen, okay, gut, das reicht jetzt, ich brauche nicht weiteres Wissen, ich muss jetzt nicht auf die ganze Kampagne gehen und so weiter, sondern bin fertig. So, und das ist, meine Kaufwahrscheinlichkeit ist 2,3% für den heutigen Tag. Und ja, das ist nur eine Sache, die du dann berücksichtigen musst. Und das andere ist Warenkorbwert. Das ist halt die zweite genauso wichtige Komponente. Also hat halt, du kannst dein Gebot verdoppeln, wenn du doppelt so einen Umsatz erwartest.
Ja, klar.
Ja. Und deswegen auch mega wichtige Komponente. Und ja.
Was macht ihr, wenn ihr keine historischen Daten habt? Geht ihr dann einfach immer höher mit dem Keyword? Ich kenne das aus eurem Tool, dann kann man das maximieren. Mehr als 5 Euro will ich nicht ausgeben. Aber das sind ja dann die tricky, die schwierigen Punkte, ja, oder? Ja,
absolut. Also es ist mega einfach, wenn du ein Keyword hast, was jeden Tag 100 Klicks, 10 Conversions hat. Easy. Da kannst du im schlafen Dreisatz ausrechnen.
Ja.
Das ist mein Gebot. Fertig. So, und das kannst du dir jeden Tag angucken, ein bisschen adjustieren, fertig. Aber es ist halt am Ende total schwierig, wenn du halt nur 1, 2, 3 Klicks pro Woche hast oder im Monat. Und dann musst du halt genau diese Hierarchie hochwandern. Und wenn du wirklich komplett blank bist, im gesamten Account zum Beispiel, dann erlauben wir in unserem Tool gar keine Acos-Strategie zum Beispiel. Dann sagen wir, Alter, komm, investier erstmal hier 20 Euro und kaufen ein paar Klicks ein bisschen Umsatz ein zum Beispiel. Aber grundsätzlich sind die Eintrittsbarrieren sehr niedrig. So 1, 2, 3 Conversions, dann können wir schon was berechnen. Ne?
Ist pro Keyword jetzt?
Nö. Pro Kampagne oder sogar bei uns steuern wir im Portfolio in der Kampagnengruppe. Da brauchen wir dann, glaube ich, 3 Conversions und dann darfst du bei uns auch auf so eine Acos-Strategie gehen.
Also nur, dass wir das ein bisschen verdeutlichen, lass uns unsere Boxershorts nehmen. Wir würden eine Boxershorts in die Werbung geschaltet, wir machen eine neue Kampagne, wo jetzt 100 Keywords drin sind, also Boxershorts, Boxershorts, Herren etc. Dann braucht ihr im Endeffekt euer Algorithmus diese drei Conversion, weil dann habt ihr eine Kaufwahrscheinlichkeit oder einen Warenkorb bei einem Keyword Boxershorts von irgendwie 3%, 35 Euro Warenkorb und dann könnt ihr daraus auch auf die anderen schließen.
Richtig, ganz genau. Das ist dann das, was wir machen und nehmen dann natürlich auch dann die Nähe dieser Keywords, bei denen wir noch nichts wissen, zu den Keywords, bei denen wir schon was wissen. Je näher die dran sind jetzt in der Hierarchie beispielsweise, desto besser oder desto wichtiger sind die dann. Und
vergleicht ihr die Keywords auch dann? Weil wenn ich jetzt die komplette Kampagne löschen würde, eine neue Kampagne aufsetzen würde, wo wieder die gleichen Keywords drin sind, fangt ihr wieder bei null an oder sagt ihr auf Keyword-Ebene, hey, ich gucke mir in einem gesamten Account an, wurde das schon mal beworben, habe ich Daten, kann ich auf den aufbauen?
Auch eine gute Frage, wenn die Daten, wenn du sie löscht beispielsweise.
Also dann, archivierst dann wirklich oder wie
dann,
das heißt?
Dann nehmen wir die Daten nicht oder du pausierst es. So, weil dann sagen wir, okay, nee, das ist nicht repräsentativ. Da gibt es einen Grund, warum du das gemacht hast, weil die Kampagne scheiße gelaufen ist oder wie auch immer. Und dann willst du ja nicht, dass diese Daten damit drin sind. Grundsätzlich kann es aber sein, dass wir cross-checken. So, also weiß ich jetzt einfach nicht ganz 100%, ob das jetzt bei Amazon auch der Fall ist. Bei Google machen wir das, wie gesagt, aber bei Amazon weiß ich ehrlich gesagt nicht, dass wir sagen, okay, wir erkennen jetzt, da ist eine Farbe schwarz und in dem Keyword, in anderen Keywords ist auch Farbe schwarz und das funktioniert so und so gut. Dann wissen wir, okay, dann lernen wir aus den anderen Keywords, in denen schwarz schon drin ist und berücksichtigen das. Und wenn die aber archiviert sind oder vielleicht sogar pausiert, dann nehmen wir sie aber nicht, weil es einen Grund dafür gibt. Ja?
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich, und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Geht ihr auf Keyword-Ebene oder tatsächlich auf dem Suchbegriff, der es tatsächlich ist? Weil, wenn ich jetzt das Keyword irgendwie Boxershorts Broad, du siehst, wir gehen jetzt tief ins Detail. Wenn wir Boxershorts Broad haben, dann kann das ja sämtliche verschiedene Kombinationen haben und der tatsächliche Suchbegriff hat da die Kaufwahrscheinlichkeit und die drei Sachen, die du gesagt hast. Geht ihr auf der Ebene oder sagt ihr immer das Keyword quasi, das Übergeordnete, was ich jetzt in dem Fall in dieser Kampagne angegeben habe, das ist das Entscheidende?
Wir können ja nur in dem Fall die Entscheidung treffen, die Geburtshöhe auf der Keyword-Ebene. Ne? Also du kaufst zwar mit diesem Broad-Keyword extrem viel Suchanfragen ein, aber am Ende kannst du nur sagen, okay, ich biete 1 Euro für diese Hunderten oder Tausende von Suchbegriffen, die dahinter liegen. Und dementsprechend aggregieren wir die Daten oder nutzen die nur auf Keyword-Ebene. Aber was wir dann immer empfehlen, ist natürlich zu sagen, hey, da liegt so viel Gold drin in dieser Autokampagne oder in dieser Broad-Keyword. Nimm diese Sachen, buch sie exakt ein oder zumindest Phrase, damit du wenig Streuverluste hast und dann individuell entscheiden kannst. Also je enger das ist, desto besser. Ja? Also
du würdest sagen, umso detaillierter, granularer ich auch mein Kampagnen-Setup habe, umso besser könnt ihr als Adference, als Tool auch aussteuern.
Klar, grundsätzlich ja. Aber es macht jetzt keinen Sinn, Tausende, Hunderttausende Keywords nur so einzubuchen, um sie zu haben, sondern wenn du feststellst, dass da relevant Traffic drin ist, der sehr heterogen ist in der Autokampagne, in der Broad-Kampagne, dann macht es halt Sinn zu sagen, okay, lass uns die Penner rausnehmen, entweder komplett negativen oder überführen in eine manuelle Kampagne mit niedrigeren Geboten oder positiv, da sind coole Sales drin, lass die manuell überführen und aggressiver bieten. Und damit du halt am Ende viel feiner steuern kannst. Aber wenn du das nur machst, um viele Keywords zu haben, dann bringt es dir halt nichts, weil du keine Entscheidung mehr, zu wenig Daten hast, um auf dem einzelnen Keyword eine sinnvolle Entscheidung zu treffen.
Okay. Ja. Wenn ich jetzt gerade zuhöre und euer Tool implementiere, auf dessen, was wir gerade gesagt haben, wie sind deine Erfahrungswerte, wann so Adference ich dann auch tatsächlich merke, hey, die Performance wird besser? Da ein kleiner Spoiler, wir haben das bei uns auch vor zwei Jahren, wir haben zweimal euer Tool getestet. Beim ersten Mal waren wir so, beim zweiten Mal war es besser. Und jetzt erst das dritte Mal, als wir es nochmal gemacht haben, weil wir einfach viel länger Zeit gelassen haben, euch, dass es besser wird, weil ihr einfach mehr Daten hattet und bessere Entscheidungen treffen konntet. Erst dann hat so, wow, mega krank für uns funktioniert. Mhm. Und so ist es gerade auch, wir implementieren euer Tool ja auch für Pan-Europa, also Pan-EU. Und da war es das Gleiche. So die ersten zwei, drei Wochen war es nicht wirklich besser. Eine Woche war mal besser, dann eine Woche wieder schlechter, weil es so einen gewissen Bounce-Effekt oder wie man das nennen will, hat. Und erst habe ich so ein Gefühl, nach 5, 6 Wochen kommt ihr so wirklich zum Tragen, weil euer Algorithmus schlau genug ist oder genug Daten, um eine Entscheidung zu treffen. Hast du da etwas, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich führe AdFerence ein oder hab's vielleicht auch schon mal genutzt, war nicht so happy, gibt's da so eine pauschale Sache?
Ja.
Jetzt nicht unabhängig vom Adspend, das ist klar, aber hast du da irgendwas?
Ja, man muss ja sagen, wenn wir das erstmal mit einem Seller oder einem Vendor zusammenarbeiten, dann können wir nur eine bestimmte Anzahl an Tagen zurückschauen und wir kriegen die Daten nur auf Tagesebene, ich glaube, die letzten 60 Tage.
Ja,
so,
ja, ja.
Das ist, das heißt, alle anderen Daten sehen wir nicht, die davor waren. Und wenn da schon coole Traffic-Daten, Sales-Daten drin sind, dann sehen wir die einfach nicht, was total schade ist. Das heißt, rein quantitativ, je länger man mit uns zusammenarbeitet, desto größer wird der Datenschatz, weil wir das natürlich dann ab da an fortschreiben. Das ist einmal das eine, weshalb das passieren kann. Das andere ist, dass je kleiner die Kampagnen sind und die Seller, desto weniger Daten siehst du grundsätzlich und desto, das ist rein statistisch, desto heftiger kann das schwanken. Ja, wenn du halt 5 Sales in der Woche in einer Kampagne hast, dann kann es halt, dann ist es statistisch total wahrscheinlich, dass du auch mal in der Woche nur 3 hast und in einer anderen Woche mal 7. Dann ist der ACoS mal total scheiße und manchmal total geil. Also deswegen muss man dann in dem Fall auch einfach sagen, ist alles in Ordnung, lehn dich zurück. Ich weiß, es tut weh, weil man denkt, oh Gott, ACoS ist doch jetzt hier bei 100, was passiert? So, aber das ist einfach auch teilweise Statistik. Guck dir den Schnitt über die letzten 60 Tage an, da treffen wir genau dein ACoS-Ziel zum Beispiel. Genau, deswegen kann das nochmal ein Grund sein. Und aber ansonsten ist unser Tool, also angenommen, du steuerst jetzt deine Kampagnen auf einen ACoS von 20 und hast vorher 20 und mit uns 20 und wir haben genug Daten, dann sind wir schon in der Lage, ad hoc eigentlich genau die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil da ist halt kein Regelwerk hinter, was jetzt irgendwie Stück für Stück nach unten oder nach oben korrigiert, sondern hey, da sind jetzt deine ganzen Keywords drin, die haben so eine Performance, die analysieren wir alle individuell und machen jetzt das richtige Gebot, fertig. Deswegen kann es sein, dass es sofort richtig geil ist. Wenn du aber beispielsweise von ACoS 80 kommst und willst auf 20 runter, dann braucht es eine Zeit lang, bis wir da ankommen zum Beispiel, bis sich das eingespielt hat. Das kannst du halt sofort auf die Bremse drücken und auf 20 steuern, aber dann fehlt dir kompletter Umsatz, das willst du ja auch nicht. Und deswegen kann es dann auch ein bisschen dauern, bis wir da angekommen sind. Da gibt es auch so eine Funktion, die das dann berücksichtigt oder handelt. Ja, und das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, warum es manchmal länger dauern kann, manchmal aber auch nicht funktionieren kann. Also manchmal läuft es einfach nicht, weil extern irgendwas blöd ist oder ja, vielleicht zu wenig Daten da sind. Am Ende sind es ja Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir rechnen und da liegt man auch mal daneben. So, und wenn du häufiger daneben liegst, als du richtig triffst, dann ist die Performance halt schlechter als besser. Das ist eher die Ausnahme, aber das kann halt einfach passieren. Und alle, die das sagen, dass das nicht so ist, die lügen.
Ihr als Statistiker habt doch bestimmt auch eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass durch das Anschließen eures Tools, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Performance des Sellers getroffen wird?
Ich kann dir gar nicht sagen, aber ich weiß, dass wir eine sehr, sehr geile Conversion Rate haben. Also die mit uns zusammenarbeiten, grundsätzlich sagen wir jedem, du musst 3 Monate mit uns zusammenarbeiten. Und das ist bei uns beiden so ein bisschen, du bist ja nicht den offiziellen Weg gegangen, sondern wir haben uns so connected und lass mal machen. Deswegen so ein bisschen Sonderweg. Aber normalerweise arbeitet man mit uns 3 Monate zusammen, damit wir erstens den Kunden, den Neukunden das Tool richtig erklären können und zeigen können in einem sehr detaillierten Onboarding. Das ist das eine. Und auf die Anforderungen eingehen können. Jeder hat andere. Also manche wollen schnell abverkaufen, andere wollen neue Kampagnen machen, andere wollen ihre bestehenden Kampagnen optimieren, andere wollen Automation vor allem, Keywords harvesten, blablabla am Ende. Und da gehen wir dann ein. Und das brauche halt, bis der Kunde das verstanden hat, aufgesetzt hat, weil es ist ein Self-Service-Tool. Ja. So, ne? Und das, stell dir vor, okay, ja, ich mache jetzt 14 Tage kostenlos, okay, meldest dich an und stehst nicht oder bist nicht richtig hinterher, dann siehst du halt nicht sofort Ergebnisse, voll, wenn du nicht sofort 24 Stunden dich damit auseinandersetzt und das einstellst, sondern wir sagen, okay, gut, es gibt einen Onboarding-Call, einen ersten, da besprechen wir das, dann gibt es einen zweiten, dann aktivieren wir erste Kampagnen, du siehst erste Erfolge, vertraust dem Tool, aktivierst mehr und deswegen sagen wir, okay, 3 Monate ist cool und von diesen Kunden, die dann 3 Monate mit uns zusammenarbeiten, bleiben sehr, sehr viele bei uns. Also haben eine richtig geile Conversion Rate und ja, das deswegen, da kann ich dir jetzt nicht genau sagen, das Prozentsatz ja, insgesamt, aber ist sehr geil. Also macht gut Laune.
Wie viele, gibt es so ein Volumen, wo du sagst, ab dann macht es irgendwie Sinn, zu euch zu gehen? Ich würde mir nicht sagen, wir haben ja mit Snoxalting auch mit unserer Beratung auch echt viele Ad-Accounts und sehen da unterschiedliche Strategien an. Wir sagen auch, ey, wenn du irgendwie 2, 3 Produkte hast, da brauchst du keine Automatisierungstool. Also da muss auf diesen 2, 3 Produkten schon krasses Volumen sein. Also da lohnt sich in meiner Meinung nach echt selten, das anzuschließen. Wann ist so das Typische? Weil wir haben, glaube ich, hier echt in dem Podcast riesengroße Seller und für uns macht es auch nur Sinn, kann ich auch aus dem Nähkästchen bauen. Wir sind ja bei euch, wir sind sehr happy inzwischen und fuck, wir könnten das gar nicht mehr manuell machen. Im Januar habe ich es noch manuell gemacht. Ey, da kriegst du die Krise, da bist du 1, 2 Tage in der Woche nur mit Gebotenanpassungen. Kannst zwar mit Filtern und so machen, aber dein Kopf explodiert und du machst so viele Fehler und bist so ungenau. Um auf die Frage zurückzukommen, ab welcher so etwa Schwelle Adspend würdest du sagen, macht es Sinn, auch mal mit euch zu sprechen für alle, die jetzt zuhören und sagen, ey, mega spannend.
Da gibt es 2 Dimensionen. Die eine ist tatsächlich die Komplexität im Account. Also wenn es einfach ja nicht mehr handelbar ist, so und du sagst, okay, cool, oh, ich habe jetzt, vielleicht hast du gar nicht so viel Adspend. Vielleicht sind es nur 2, 3, 4.000, was schon viel ist, ne, für einige, muss man sagen. Für andere sind es Peanuts. Aber dann sagst du, okay, das sind jetzt, aber dahinter ist schon so eine Komplexität, weil ich vielleicht 50, 100 Kampagnen habe mit hunderten Keywords jeweils und so. Und dann ist es auch schon aufwendig, das zu machen. Dann kann es sich schon lohnen alleine, weil du sagst, okay, ich muss den Scheiß nicht mehr machen, sondern das macht jemand verlässlich immer gut. Das ist das eine. Und das andere ist der Hebel. Selbst wenn du, also die Optimierungshebel, weil wir halt das komplett datengetrieben machen, berücksichtigen arsch viele Sachen, um möglichst geil zu sagen, das Gebot heute sind halt 33 Cent und nicht 30, ist auf dem einen Keyword, mag es egal sein für den einen Tag, aber wenn du das viele Keywords hast oder entsprechend viel Dampf und Traffic hinter ist, ist es halt ein großer Hebel. Und deswegen auch, wenn du 2 Produkte hast mit 4, 8 Kampagnen oder so, kann das trotzdem auch sich lohnen, wenn du ordentlich Dampf da drauf hast. Weil selbst dann dann brauchst du halt nichts, ist nicht der Fokus so auf Automatisierung, sondern Optimierung. Wenn du dann da 10, 20.000 Euro Adspend hast, weil du mega krass guten Traffic da drauf hast, dann kann sich das trotzdem lohnen, da einfach ein paar Prozentpunkte besser zu werden. Weil von halt jeden Tag die Gebote nicht bei 33 Cent, sondern nicht bei 30 Cent, sondern bei 33 Cent beispielsweise zu setzen, kann dann wichtig sein und richtig sein für deine Kalkulation, weil einfach so viel Dampf dahinter ist, dass sich das wieder lohnt. Also von daher sind es diese beiden Dimensionen, Komplexität im Account oder viel Volumen. Und wenn du jetzt wenig Komplexität hast und wenig Volumen, dann kannst du es auch selber machen. Ja. Also da tatsächlich, wenn du gerade anfängst oder 500 Euro, 1.000 Euro Adspend hast, eine Kampagne, 2 Kampagnen mit 20 Keywords, dann mach das erstmal selber und das ist total in Ordnung. Aber du wirst dann halt auch wahrscheinlich als Seller wachsen, es wird komplexer und dann ist irgendwann der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, gut, jetzt lass mal gucken, was AdFluence kann und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht. Oder du bist happy oder nicht. Aber das ist dann so, ja, ich würde sagen, 1.000, 2.000 Euro. Dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja.
Auf welchen Zeitraum bezogen die 1.000?
Monat.
Okay. Monat, ja. Wie ist euer Pricing-Modell? Das habt ihr auch umgestellt, oder? Weil ganz viele machen das irgendwie abhängig vom Ad-Spend. Und ich habe jetzt gesehen, gratis fand ich mega, auch für kleinere Seller. Habt ihr aber auch Modelle, wo es jetzt nicht direkt irgendwie die mehrere hundert bis mindestens 1.000 Euro irgendwie Einstiegsbarriere geht?
Also das kleinste Paket kostet bei uns 199 Euro. Das ist für alle Seller, die bis zu 2.000 Euro Adspend im Monat haben. Und Genau, das ist so das kleinste Paket und bis zu 50.000 Euro haben wir quasi fixe Pakete, die man uns buchen kann. Darüber hinaus wird es dann so ein Share-Modell, wo es dann tatsächlich ein paar Prozentpunkte sind vom Verwalt- und Werbebudget. Genau, das Coole daran ist, es ist dann halt safe für die Vertragslaufzeit und du sagst, okay, ich kann jetzt kalkulieren und in der Regel wachsen dann die Seller einfach auch raus aus diesen Paketen, haben aber den Preis dann irgendwie schon safe für diese 12 Monate, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Und können halt so sauber kalkulieren, ne? Und wissen, was es kostet.
Wenn jetzt jemand zuhört, wo, gehe ich einfach at ferens.com und da kann man dann ja, einfach mal so ein Demo-Call.
Ja, genau. Dann zeigen wir das Tool und ja, und dann kannst du sagen, okay, will ich mal testen und dann kannst du es 3 Monate testen.
Ja. Mega. Ich würde gerne so machen, dass wir jetzt noch einen zweiten Teil gleich aufnehmen mit wirklich PPC-Hacks. Mhm. Da so viel auf dem Programm. Mhm. Aber Flo, vielen Dank schon mal für den ersten Teil. Ja, geil. Ich glaube, die Leute kennen jetzt so ein bisschen eure Story und auch, was euer Tool besonders macht. Vielleicht noch einen Ausblick, wo wird das Tool sich in den nächsten 2-3 Jahren hin entwickeln? Mhm. Du hast schon gesagt, irgendwie, es wird organisch vielleicht noch mal ein bisschen mehr reingehen und vielleicht dann eine komplexe Darstellung über den gesamten Amazon-Account an sich.
Ja, zum Beispiel.
Wo geht da die Reise hin?
Genau, die Kombination mit den organischen Daten, sei es Lagerbestände, sei es organisches Ranking, sei es Steuerung auf organische und Advertising-Sales, das wird ein Fokus werden. Und ja, das zu kombinieren, das organische und das Werbegeschäft. Genau, aber gleichzeitig für alle Werbeformate immer eine Optimierung parat zu haben. Ne? Also das, weil Amazon natürlich auch mal weitermacht, jetzt vor einem Jahr mit Sponsored Display gestartet, das ist bei uns jetzt in der Beta ist, da müssen wir natürlich auch mal dranbleiben, ne? Weil wir sagen, hey, du hast Werbung bei Amazon, wir haben die Lösung, du hast Kampagnen, wir können sie auch für dich steuern und besser machen, das wird halt auch immer ein Fokus bei uns bleiben.
Hast du Schiss, dass es ähnlich wie bei Google ist? Dass Amazon das so auch automatisiert?
Das war von Anfang an klar, dass das passiert, ehrlicherweise. Also von daher habe ich keinen Schiss und bin da ganz, ganz optimistisch, weil wir halt mega breit und gut aufgestellt sind und am Ende die Kombination aus verschiedenen Strategien, aus Kombination aus Daten, Profitsteuerung, das wird es alles geben, gibt es jetzt beispielsweise noch nicht. Aber das sind Sachen, die Amazon wahrscheinlich auch gar nicht machen darf. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Von daher wird es da eine Nische geben und wird es dann ein Angebot geben, mit dem wir langfristig bestehen können. Aber ja, klar, also einfach nur zu sagen, ich habe hier eine Kampagne, die optimiere ich auf ROAS 5 oder was auch immer, das reicht halt nicht. Ja, das ist klar.
Und letzte Frage dazu, Unterschied zwischen Amazon und Google. Ich beobachte, dass Google sind die Größten und das Werbeangebot an sich ist auch am ausgereiftesten, sowohl in der UI, alles. Man merkt, das ist so Next Level Google, die sind da immer richtig vorne. Aber muss auch sagen, dass bei Google sich relativ wenig verändert. Ich bin da jetzt auch nicht täglich im Werbeaccount und da finde ich, was da bei Amazon in den letzten 12, 18 Monaten passiert ist, so viele neue Werbeformate, neue Tools, neue Fähigkeiten und wir sprechen auch im Teil 2 nochmal gleich dazu, wie man die optimal nutzt. Aber wie, weil du ja in beiden Themen tief drin bist, wie ist so der Vergleich Amazon versus Google?
Ja, das ist eine gute Frage. Google hat bis vor zwei Jahren tatsächlich auch richtig, richtig heftig Gas gegeben. Und ja, haben auch, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 4, 5 Jahre oder so, eine neue Oberfläche gemacht, auch sehr viel Automatisierung an sich noch mit angeboten und so und haben da mega Gas gegeben. Es wirkt jetzt so, als wenn das irgendwie Stillstand ist, ja, und das ist halt ausoptimiert. Und das ist für Google halt das Hauptgeschäft. Ne? Die haben halt nichts anderes als Werbegeschäft. Amazon hat halt viele andere Sachen und Amazon ist gerade erst gestartet. Das ist halt Google vor 10 Jahren ungefähr, also Google Ads. Und deswegen sind die Schritte, die du feststellst, noch viel, viel größer. Und da wird dann noch viel, viel mehr passieren in den nächsten 5 Jahren als bei Google, so muss man sagen. Ja, weil sie einfach noch viel jünger sind und viel mehr aufholen müssen. Also es ist halt immer noch ein Kack-UI im Vergleich zu Google Ads. So, ne? Also auch wenn sie jetzt neuer ist. Ich weiß nicht, hast du die neue Oberfläche schon gesehen?
Ja, finde ich scheiße.
Ja, ist immer.
Aus Scheiße wird Scheiße. Ja,
ist wirklich geiler geworden. Nee, genau, von daher, ja, da wird noch in den nächsten 5 Jahren ordentlich was passieren.
5 Jahre, wir sitzen hier zum dann Teil 18 gefühlt von unserem Podcast. Ist dann Amazon Werbe größer als Google?
Oh, wie liegen sie jetzt? Oh, weiß ich gar nicht, wie weit die auseinander liegen. Ich glaube, Google, wie Werbeumsatz?
Ich glaube schon so mal.
mal. Ich hätte fünfmal mehr?
Hätte ich auch. Ich hätte zwischen 5 und 8 hätte ich jetzt gesagt.
Also auf jeden Fall wird es kleiner, der Abstand. Und ja, der Wachstumsraten sind halt viel heftiger. Und wenn du nur das Google-Suchgeschäft nimmst, dann könnte das schon größer sein, Amazon. Aber wenn du Google mit oder Alphabet insgesamt siehst mit YouTube und so weiter, dann wird es schwierig. Aber nur Google-Suche, ja, das könnte tatsächlich überholt werden von Amazon.
Gerade weil Amazon halt diese ganzen Produktsuchen, da sind die ja, bin ich mir sicher, alles was E-Commerce getrieben ist, wo man wirklich auch was kaufen kann, ist Amazon bestimmt jetzt schon gleich auf dem
Mindest genauso. Fall. Viel besser.
So, und diese ganzen, sage ich mal, typischerweise hier, wir sitzen gerade im Snox Coffee, so eine Suche, glaubst du dran, dass man das auch mal bei Amazon suchen wird? Also, dass man quasi Werbung schalten wird, auch für Nicht-Produktsachen oder für externen Traffic oder so. Weil da wird ja das Amazon-Werbeformat irgendwann so krass an ihre Grenzen kommen. Weil die können ja immer nur produktbezogen sein. Und das ist ja irgendwann auch ein Limit, vor allem weil sie nur Produkte suchen, die quasi auch auf Amazon gelistet sind. Glaubst du, dass die Amazon sich da krass aufbrechen wird?
Aber wann machst du denn eigentlich Werbung? Grundsätzlich ja nur, wenn du irgendwie was verkaufen willst. Also oder du hast irgendeine Dienstleistung. Das ist vielleicht noch etwas, was fehlt so, ne? Aber ansonsten geht es ja immer um irgendwas verkaufen. Und Amazon könnte einfach sagen, okay, du kannst auch bei uns irgendwie Dienstleistungen buchen. Und dann hast du einfach, hast du den anderen Schwung von Google auch noch mit reingeholt. So. Also das könnte passieren. Also glaube ich nicht jetzt, in den nächsten 1-2 Jahren, aber wer weiß, was dann passiert, ja.
Geil. Und wenn du hier in 5 Jahren immer noch beim Wein sitzt, wo willst du hingehen? Glaubst du, also ist dein Ziel, deine Vision, Adference zum Nummer 1 Amazon Tool und auch, wie du es genannt hast, irgendwie nicht nur Werbung, sondern eher so omnipräsent, so eine Omni-Lösung zu sein für Profit-Maximierung etc. Was ist so deine Vision, was dich antreibt?
Ja, also das ist ein bisschen ambivalent. Das eine ist, glaube ich, dass man ganz heftig guten Fokus braucht. Also, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, wir sind jetzt, lassen wir jetzt in den nächsten 2 Jahren das Tool sein, was allen Händlern auf allen Plattformen geil unterstützt. Weil das wird, glaube ich, schwierig. Da musst du schon Fokus haben. Und für uns war der Fokus jetzt, vor 3 Jahren haben wir gesagt, okay, wir werden ein richtig, richtig geiles Amazon PPC-Tool. Und was halt richtig gut ist. So. Und das ist auch gut, weil wir so natürlich einen Vorsprung haben gegenüber denen, die halt noch was anderes machen zum Beispiel. Und wenn wir jetzt sagen, lasst einfach auch noch andere Marktplätze machen zum Beispiel, wenn wir da zu früh mit anfangen, dann wären wir zu schlecht bei Amazon. Also wir wollen halt möglichst lange, möglichst gut da sein und unsere USP haben. Aber der Shift wird irgendwann kommen, andere Marktplätze oder andere Services, die unsere DNA, nämlich Algorithmen rechnen und optimieren, auch mit berücksichtigen. Und das können andere Marktplätze sein oder vielleicht zusammenpacken von Marktplätzen. Aber das ist noch ein bisschen in weiter Ferne.
Also Beispiel Otto hat gerade in Richtung Self-Service umgestellt, dass ihr so weitere Schritt für Schritt anbindet.
Das kann passieren, aber nicht zu früh. Nicht zu früh. Aber tatsächlich ist es ja, wenn wir es geil machen, ist es am Ende ja das Gleiche. Gut angewandt auf einen anderen Marktplatz und am Ende ist das ja auch das, was der Händler will, was du willst. Du verkaufst auch bei Otto und willst halt auch geile Werbung machen und halt nicht dich überall reinfuchsen, sondern sagen, hier AdTrends, mach mal. ACoS X% und Feuer frei.
Geil. Flo, vielen Dank. Wir machen gleich Teil 2 noch und dann geht's um PPC, wirklich Hacks und Tipps, weil ich weiß, du bist ja so tief im Thema. Willst du noch Werbung am Ende machen? Ihr habt den Nummer 1 PPC-Podcast in Deutschland. Mach Werbung,
hau raus. Ach, ja, geil. Also, du warst ja auch schon ein paar Mal da.
Ja, zweimal.
Zweimal, ja. Genau. Wir haben einen Podcast zu Amazon Advertising. Vitamin A heißt der. Ist jetzt, glaube ich, schon seit, wann haben wir damit angefangen? Anfang 2020. Jede Woche machen Mareike und ich, tauschen wir uns aus zu PPC-Themen.
Liebe Grüße auch an Mareike, die ist auch super.
Ja, richtig aus. Genau, zu Amazon PPC-Themen und gehen von optimalen Kampagnen-Setup bis hin zu, hey, wie berechne ich eigentlich Gebote, bis hin zu News, Tipps und Tricks. Aber auch natürlich spannende Gäste wie dich, Kelm und so weiter, haben wir, glaube ich, alle schon da gehabt, alle coolen Leute. Hört gerne rein, es macht immer Laune und haben cooles Feedback. Ja.
Geil, und geht auf adference.com. Ich kann es euch nur empfehlen, wir sind sehr, sehr happy. Und checkt es aus und dann auch Teil 2, es geht um PPC.
Geil.
Danke, Flo.
Jo, danke auch.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.